Hallo und herzlich willkommen hier zur 164. Wir haben noch 3 Folgen, Thomas. Bis zu der Zahl.
Der Zahl.
Folge.
Wir werden das schaffen.
Der Gegenrade. Ich habe heute die Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe und wünsche Thomas einen wunderschönen guten Abend.
Ah, einen wunderschönen guten Abend, liebe Anna. Ja, das hast du sehr gut gemacht.
Danke.
Und tatsächlich wäre mir, ich habe das nämlich gerade ganz schnell an Anna delegiert, weil ich keinen Plan hatte, was ich eigentlich hätte sagen sollen. Oder das mit der 167. Da sieht man wieder, warum du in der Gegend gerade bist.
Tempo. Genau,
um die wichtigen Dinge zu sagen.
Ja. Rhetorischer Fabio Kaufmann. Delegieren. Ja. Einfach immer nach vorne.
Rhetorischer Fabio Kaufmann.
Geht sehr oft vorbei. Aber
dafür schenke ich dir zum Geburtstag Fabio Kaufmann-Trigger.
Ja, das hat mir gefallen. Man kann mir meine Mühe nicht absprechen, auch wenn sie nicht immer von Erfolg gekrönt ist.
Ja, eine perfekte Überleitung zum Spiel auf St. Pauli, deine letzte Bemerkung. Als ob wir es abgesprochen hätten. Ja, das Spiel am Millerntor. Wo hast du das erlebt, Anna?
Ich habe es im Fernsehen gesehen, tatsächlich. Ja, weiter irgendwie. Hatte tatsächlich überlegt, aber irgendwie sind die Karten ja sehr schnell weg. Und sicherlich kommt man dann irgendwie auf die letzten Meter immer noch an eine, aber hatte mich dann für einen beschaulichen Sonntag zu Hause entschieden. Du warst da.
Nicht die schlechteste Wahl. Ja, ich war da tatsächlich. Mein erster Besuch am Millerntor tatsächlich.
Wie ist dein Fazit?
Zu meiner Schande gestehen muss. Mein Fazit ist positiv durchaus. Also nettes Stadion, so eine sehr angenehme Größe, also knapp 30.000 passen da ja rein. Durch die Bauform auch relativ laut, wenn es mal laut wird. Ich finde es von dem, was so im Vorfeld verlautbart wurde und auch in die Stimmung in St. Pauli und so, ja. War gut, aber war jetzt nicht herausragend, fand ich. Also alles in allem war das schon gut. Ein ziemlich desorientierter Stadionsprecher, muss man dazu sagen, der den Tabellen 17. Eintracht Braunschweig mit Trainer Daniel Schilling begrüßte. Aber sie haben zwischen Harz und Heideland gespielt vorm Spiel. Das fand ich eine sehr faire und sehr nette Geste. Das könnte man bei der Eintracht eigentlich auch mal einführen. So, das ist ihr die Clubhymne und die wird jetzt mal gespielt. Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, das erinnere ich auch. Ich glaube, ich war zweimal mit der Eintracht da und das ist mir tatsächlich auch mal positiv aufgefallen. Ich finde das Stadion schon sehr besonders irgendwie, auch gerade wenn man halt von bestimmten Bereichen, ich glaube, das ist die Haupttribüne, kann man halt durch diese Lücke über den Parkplatz dann Richtung Hamburg und Stadt und so gucken. Das finde ich schon enorm schön, muss ich sagen. Auch, ja, dass man einfach vom Hauptbahnhof, keine Ahnung, 4 Stationen fährt, dann da über die Fläche läuft und da
auf
ist.
Auf jeden Fall.
Ist einfach für ein Stadion dieser Größe phänomenal und das schätze ich sehr. Davon ab würde ich dir beipflichten. Ich war jetzt zum Pokalspiel da, hatte das auch komplett gesehen. Dass so dieses, ja, meine Güte, so laut sind nur wir und sonst keiner, weiß ich nicht genau. Ich nehme den Support so wahr, wie in den meisten Stadien auch. Wenn es gut läuft, ist er da. Wenn es nicht so läuft, dann oft eher nicht oder nur von einer Seite oder einer Tribüne, was ja auch völlig okay ist und völlig fein.
Sehr angenehm, Fuck AfD, große Fahne, das hat mir gut gefallen. Hat St. Pauli gegen rechts, sowas gefällt mir auch gut. Also alles in allem, ja, ist ein sympathischer Verein, hat Spaß gemacht, da zu sein. Gab so ein bisschen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, so ein paar Scharmützel zwischen den Fangruppen, also nur verbaler Natur, die aber auch völlig im Rahmen und angemessen waren. Nee, hat Spaß gemacht, das Ergebnis nicht so viel, aber wie immer der Reihe nach. Es gab ganz am Anfang einen kleinen Schock. RTH musste sich fieberbedingt und mit dem Infekt abmelden. Dafür Casali im Tor, der seine Sache, um es vorwegzunehmen, aber mehr als ordentlich machte, muss man sagen. Das sah man nicht, dass das sein erstes Zweitligaspiel war und das gleich auswärts beim Spitzenreiter, ne?
Nee, also ich hatte tatsächlich die Nachricht über Instagram mitbekommen, hatte das bei Hoffmann in der Story gesehen und dachte so, ach du Jemine, was wird denn das jetzt? Weil, ne, gerade Defensive gut eingespielt und hinten so ein bisschen Sicherheit gewonnen und so. Und da weiß man, finde ich, als außenstehende Person oft nicht, wo fängt da was an? Also wie relevant ist welche Rolle? Und war da schon in großer Sorge, muss ich ehrlich gestehen, weil ich vor allem auch von Casali einfach nichts weiß. Also ich hatte klar irgendwie mitbekommen, dass er da ist und so, aber wie du sagst, er hatte halt bisher ja auch im Pokal oder so keinen Auftritt. Ich habe auch Testspiele nicht gesehen. Und ja, die Wundertüte hat aber hat gehalten. Nee, das passt irgendwie nicht. Ja. Naja, es ist klar.
Hat abgeliefert. Genau. Ja, ein zweiter Wechsel, der notwendig wurde, weil Kapitän Krause gesperrt war, hat Trainer Scherning oder Schilling, wie die sie jetzt auf St. Pauli sagen, die konservativst mögliche Variante gewählt, hat nämlich einfach Niklas Tauer dahingestellt, der auch, ich würde mal sagen, da ein ordentliches Spiel gemacht hat. Also das ist jetzt aus irgendwelchen Gründen nie jemand, der mir positiv oder negativ auffällt. Der macht dann wie seinen Job. Also insofern war es, glaube ich, keine besonders große Schwächung, vor allen Dingen angesichts der doch hin und wieder mal vorkommenden Aussetzer, die Robin so hat in seinem Spiel ja leider. Das Spielverlauf selber war so ein Stück weit wie erwartet, fast so ein bisschen Spiegelbild im KSC-Spiel, wobei St. Pauli natürlich von der Qualität nochmal ein Regal höher war, das hat man schon gesehen. Aber Eintracht auch wieder sehr konsequent nach hinten verteidigt. Und was jetzt auffiel, spielerisch lief dann doch wieder deutlich mehr zusammen als gegen KSC. Also so die ersten Chancen, auch Großchancen gehörten der Eintracht. Und da waren spielerisch schon sehr ansehnliche Spielzüge bei. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, definitiv. Ich bin im Moment immer so ein bisschen neugierig. Okay, was wird passieren? Weil der Trainer ja auch immer wieder formuliert hat, dass das Spiel mit dem Ball einfach noch ausbaufähig ist. Deswegen bin ich da wirklich sehr neugierig und schaue da irgendwie detailliert drauf, wie das funktioniert und teile einen Eindruck, dass das immer besser klappt und dass es auch, also das halt vor allem, ich glaube, es heißt die Wege in die Box. Also bis in den Strafraum kommen wir schon wirklich, wirklich gut und ansehnlich und auch ohne auf diesen Überfallmoment zwangsläufig angewiesen zu sein. Also ich finde, da waren auch durchaus irgendwie spielerische Lösungen dabei. Mhm. Und ja, das macht Mut, würde es noch mehr machen, wenn wir uns dafür hätten belohnen können. Aber besser so als anders.
Absolut. 10. Minute schon so die erste Chance von Gomez, der geschickt wird, das Ding allerdings neben den Kasten setzt. Dann in der 23. Minute nach einer Ecke wird so ein bisschen per Kopf geklärt, der Ball von St. Pauli. Und anschließend hatte ich so die Wahrnehmung, St. Pauli in der Abwehr entweder komplett im Tiefschlaf oder haben sich irgendwie auf eine Abseitsstellung verlassen. Allerdings der Ball kommt, ich glaube von Philipp war es, in den Strafraum zurück und da steht Helgason Mutterseelen allein und schießt völlig überhastet am Tor vorbei. Ja. Das war leider so die erste, muss man schon sagen, hundertprozentige. Ja. Und denkt so, boah, so viele Chancen kriegst du hier heute nicht. Das war nicht so gut, ne?
Nee, also dass er ihn halt nicht mal aufs Tor bringt. Ist halt, also dass er da ist, dass er so, ne, also vieles ist total gut. Und auch wenn er ihn gut getroffen hätte, finde ich, ist es jetzt kein Must-Have. So. Also ich weiß nicht, ob er da aus der Drehung so viel Wucht hinterbekommen hätte, dass der...
Ja, du musst ihn irgendwie aufs Tor bringen.
Zumindest. Ja, genau, richtig. Also er muss ihn irgendwie aufs Tor bringen. Wenn er ihn aufs Tor bringt, weiß ich nicht genau, ob er das so scharf hinbekommt, dass der Torhüter nicht halt irgendwie mit Bein, Fuß oder Hand noch dran ist. So, ja, kam er gar nicht in die Verlegenheit, das versuchen zu müssen. Das war, also im Nachhinein würde man sagen, sinnbildlich.
Mhm. Ja. Ja, wie es dann so ist. Also es war ganz interessant, von der Hintertorperspektive zu sehen, wie St. Pauli gespielt hat. Das war schon, also klar, die waren spielbestimmt, brauchen wir jetzt gar nicht drum rumreden, aber die Nadelstiche und die gefährlicheren Aktionen hatten tatsächlich die Eintracht. St. Pauli versucht immer wieder, das Spiel breit zu ziehen und dann zu gucken, dass dann irgendwie durch diese Verschiebungsbewegungen da so eine Lücke in die Tiefe entsteht. Tat's nicht, wie das dann so ist. Ein Standard musste dann her. Das war sehr unglücklich aus Eintracht-Sicht, weil Ivanov kann das Ding da irgendwie klären, spielt den Afolayan genau in die Beine. Ja gut, und der lässt sich nicht lange bicken, haut das Ding da ins Eck. Ja. Ich will nicht sagen unverdient oder so, aber du verteidigst so viel so gut weg und dann kommt da so ein Kacktorber raus.
Ja.
Das war schon sehr bitter, ne?
Ja. Also zuletzt lief es ja immer besser. Nichtsdestotrotz, ne, wir verlieren 1-0 und das Tor, das fällt, ist ein Standardtor. Ja, frustrierend irgendwie.
Noch sehr viel frustrierender in der 40. Minute. Helgason haut das Ding in den Strafraum. Becakcic grätscht das dann nochmal so im Fünfer vors Tor. Kommt Ivanov rangerauscht, muss das Ding eigentlich nur noch reinschieben.
Es ist auch fast drin.
Und, es ist auch wirklich fast drin. Ich will nicht sagen, der Torwart hält das. Der Torwart macht das, was er machen kann. Er schmeißt sich da irgendwie rein und wird halt von eigentlich mehr von Ivanov angeschossen, als dass er da den Ball hält. Also im Stadion, ich stand da wirklich, ich glaube, dem Menschen, der da vor mir saß oder stand, den sind die Ohren weggeflogen, weil ich stand da auch
nein
geschrien, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie kannst du die Chance versieben? Also meine Güte.
Ja, definitiv. Ja, unfassbar ärgerlich, wirklich. Also ich meine, er macht in dem Fall, finde ich, halt schon alles irgendwie richtig, weil alles richtig gemacht wäre, wenn es ein Tor gewesen wäre. Aber ich finde nicht so viel falsch. Ne? Also, so, aber nichtsdestotrotz, die Distanz ist sehr kurz und der Torhüter ist dann überall. Und oh mein Gott. Ja, unfassbar bitter.
Ja, sehr ärgerlich. Die zweite Hälfte eigentlich nicht großartig anders. Das änderte sich so langsam in der letzten halben Stunde. Also erstmal muss man sagen, fast das 2-0. Metz war es, der den Ball so vors Tor köpft. Wahl steht da, haut das Ding an die Latte. Irvine hinterher noch mit dem Kopfball, der auf dem Tordach landet, muss man sagen, ja. Ausgleichende Gerechtigkeit, also aus Pauli-Fansicht würde ich sagen, ja Junge, wie frei willst du denn noch vorm Tor sein halt eben? Ne?
Ja.
Also, ja. Es kommt dann in der Trommelwirbel 67. Minute zur gelb-roten Karte von Saad. Das sieht man dann, also aus der Perspektive, ich war viel zu weit weg. Ich sah nur, dass Becakcic sich da auf den Boden wälzt nach einer Aktion. Sieht in der Wiederholung oder im Fernsehen sehr deutlich, er tritt ihn da halt, also steigt ihn da halt auf den Knöchel. Wird das nicht mit Absicht gemacht haben, aber es ist halt eine gelbe Karte und damit fliegt der Spieler vom Platz. Nachdem sich so nach dem Spiel die Aufregungen gelegt haben, dass unter anderem auch der Millanton durchaus zugegeben hat, gesagt, ja, das ist eine völlig berechtigte gelb-rote Karte gewesen. Mhm. Allerdings, aus irgendwelchen Gründen hatten sich dann die St. Pauli-Fans Becakcic als Schuldigen für diese gelb-rote Karte gesucht und haben ihn konsequent bis zum Ende ausgepfiffen. Ich würde mal sagen, gut, Gegenspieler-Diskreditierung aus sehr subjektiven Gründen ist, glaube ich, ein durchaus zulässiges Stilmittel. Insofern nehme ich das den St. Pauli-Fans da nicht besonders krumm. Das ist ja schon in Ordnung. Bevor wir zu einer Diskussion um ein paar Wechsel kommen, muss man nochmal sagen, es gab in der 79. Minute nochmal eine Szene, wo tatsächlich der nächste St. Pauli-Spieler diesmal wirklich hätte vom Platz legen müssen, denn Saliakas wird von Krüger im Zweikampf, also Krüger stand hinter ihm, ziemlich rüde umgeschubst und im Fallen tritt er dann Krüger an, also mit Absicht sieht man sehr deutlich, er holt aus, tritt ihm in die Wade. Das ist so jetzt aus mehreren Gründen bedauerlich. Also nicht nur, dass wahrscheinlich gegen 9 nochmal ein anderes Spiel gewesen wäre. Ich verstehe A, nicht, dass Krüger nicht gelb bekommen hat, weil er völlig unmotiviert einfach umstößt. Ich verstehe nicht, dass da ein VAR zumindest nicht mal eingreift und sagt, Schiri, guck dir die Szene mal an. Und was ich wirklich bitter finde, das war praktisch, ich weiß nicht, also für mich gefühlt die erste Szene seit 100 Jahren im Profifußball, wo ein Spieler nicht sterbenden Schwan spielte, Theater machte, nach einem Helikoptereinsatz rief, sondern einfach Krüger sich umdrehte und den halt anguckte, sagte, Alter, was machst du da für einen Scheiß? Okay. Ja, und schon gibt es keine Konsequenzen. Also,
ja, verstehe, was du meinst. Ja.
Das war schade, muss ich sagen. Ja. Muss auch sagen, ich weiß nicht, wie das im Fernsehen so rüberkam, also St. Pauli zog sich nach der gelb-roten Karte für Saar zurück. Mhm. Eintracht machte das Spiel, aber so richtig viel eingefallen ist uns da nicht, ne?
Nee, also bei allem, was dann schon klappt, habe ich das Gefühl, dass uns die Rolle wirklich noch nicht steht. Also die des spielmachenden Gegners, um dann irgendwie wirklich durch eine Defensive durchzudringen, die einfach hinten steht und darauf wartet, dass was passiert. Was irgendwie in Ordnung ist. Und das ist auch, ich kann da jetzt keine Statistik anführen, aber also meine persönliche Wahrnehmung ist auch nicht, 10 Mann, jetzt machen wir noch ein Tor, sondern genau die, dass halt die Mannschaft, die in Unterzahl spielt, sich eher zurückzieht und dass das Spiel zäher wird, aber sich nicht unbedingt, also zumindest wenn nur noch 15, 20 Minuten zu spielen sind, nur wegen der unterschiedlichen Anzahl der Spieler automatisch zugunsten der Mannschaft entscheidet, die mit mehr Leuten auf dem Platz steht.
Ja, was in so einer Situation wahrscheinlich ganz schlau geworden gewesen wäre, das hat auf Twitter ein User namens BTSV321 aus meiner Sicht ganz zu Recht angemerkt, das wären so Spieler gewesen, die dann so mit, also dribbelstark sind und auch mit ein paar verrückten Aktionen vielleicht mal da ein bisschen Schwung nochmal in die Bude hätten bringen können. Das wäre so einer wie Amin gewesen, der halt noch nicht mal im Kader war. Da sagt man ja gut, Amin ist Außenstürmer, der passt nicht ins System. Aber ich meine, Fabio Kaufmann hat man auch vom Außenstürmer ganz erfolgreich auf die 8 umoperiert. Warum geht das mit Amin nicht? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, die Wechsel habe ich gar nicht verstanden dann, oder die ersten Wechsel habe ich gar nicht verstanden, weil Sané für Gomez okay, wobei Sané im Moment nicht in der Form ist, wo ich denke, der hilft dem Team gerade groß weiter, der gewinnt gefühlt keinen Zweikampf, also gerade keinen offensiven Zweikampf, bleibt er gerne hängen. Krüger für einen Philipp, also Philipp wirklich starker Auftritt, auch wenn er jetzt irgendwie kein Tor oder keine Vorlage gemacht hat, aber der hat da echt gewirbelt, hat da wirklich für Stress in der Abwehr St. Pauli gesorgt. Ich weiß nicht, ob der platt war, aber ist halt gegen Krüger gewechselt worden. Krüger für mich Totalausfall gewesen, leider.
Ja.
Hast du das gesehen?
Ja, also gerade im Kontrast definitiv, ja, das stimmt. Ja. Ja.
Ein Hoffnungsträger kam dann noch. Zweite Anmerkung noch zu den Wechseln. Lukoki viel zu spät, weil Doncor seine Leistung gegen KSC wiederholt hat. Der lief vorne rum, ich weiß nicht, so Taktikniveau auf Verbandsliga- oder Landesliga-Ebene. völlig sinnlos. Also gerade links, Kurucay hatte da Schwerstarbeit zu verrichten, weil Doncor irgendwie teilweise sinnbefreit da vorne rumtobte, setzte sich vorne auch nicht durch, spielte wieder komische Pässe. Anton, so sehr ich ihn schätze gerade, was seinen Vorwärtsdrang angeht, aber warum nicht Lukoki von vornherein oder ihn zumindest früher bringen? Findell kam dann für den schon mittlerweile langsam auch gelb-rot gefährdeten Tower. Da hat noch nicht alles geklappt, aber ich habe gesehen, ich habe so wahrgenommen, man sieht schon, dass Findell eine andere Qualität mitbringt. Also was der für einen Blick für einen Mitspieler hat, welche Pässe er spielen kann, da haut er noch nicht alles hin. Ich habe aber mal so die Wahrnehmung gehabt oder will ich mir das nur einbilden, dass er schon jemand ist, an dem wir noch eine Menge Spaß haben werden?
Ja, hoffentlich. Und vielleicht war das auch Idee oder Hoffnung wahrscheinlich von dem Wechsel, da eben so ein bisschen Kreativität und Übersicht einzuwechseln gegenüber sich zurückziehenden Paulianern. Ja, was ich ganz smart fand, war dann die Umstellung auf Viererkette, glaube ich, für die Schlussphase. Dass tatsächlich da eben auch nochmal der Hebel angesetzt wird. Aber ja, ich glaube, die letzte namhafte Chance hatte sogar Philipp kurz vor seinem Wechsel. Und danach ist das Spiel halt so zu Ende gelaufen. Der stand aber im Abseits. Ja. Also nicht Chance im Sinne von Chance, weil hätte eh nicht gezählt, aber so eine Aktion, die irgendwie denkt, ja, macht, dass man hofft, dass sich noch irgendwie was bewegt. Aber ja, also ich fand, die rote Karte hat unserem Spiel nicht gut getan.
Das ist dann halt ja, ich so weiß ausgelaufen. Nicht, ich weiß nicht, ob im Laufe der Zeit sich vielleicht St. Pauli sogar sowieso ein bisschen mehr zurückgezogen hätte. Also die haben jetzt mit einer 1-0-Führung im Rücken und einer eigenen starken Abwehr. Ich meine, die haben mal gerade so 19 Gegentore kassiert. Das ist die mit Abstand beste Defensive der Liga. Haben es nicht groß nötig gehabt, glaube ich, da noch Bäume ausreißen zu wollen. Also viel Lücken für Umschaltbewegungen hätte es da wahrscheinlich nicht gegeben für Eintracht. Das ist Spekulation. Ich weiß nicht, also es ist ein Schritt nach vorne spielerisch gewesen, das definitiv. Ich glaube, wir müssen den nächsten gehen und ich glaube, wir brauchen beim nächsten Spiel zu Hause gegen die alte Dame eine andere Aufstellung. Also ich möchte Findell von vornherein sehen, einer der andere spielerische Möglichkeiten mit sich bringt, auch wenn es vielleicht jetzt erstmal nur für eine Stunde reichen sollte. Ich möchte Lukoki links sehen, der jetzt schon deutlich mutiger auftrat als nach seiner Einwechslung gegen KSC. Das bringt, glaube ich, was. Und wie gesagt, so einen quirligen Typen wie Amin, Mensch, Daniel, denk nochmal drüber nach, ob du den nicht doch irgendwie noch einbauen kannst. Der kommt ja von seinen Nationalmannschaftseinsätzen auch schon ein bisschen Selbstbewusstsein wieder zurück. Insofern ärgerlich, dass wir das Ding verloren haben.
Ja, das in
aber
jedem Fall.
Aber es ist ja nun nicht so, dass wir da gegen Spitzenreiter irgendwie untergegangen sind. Also wir können, glaube ich,
ich meine, der Hützler hat in der PK nach dem Spiel sogar gesagt, dass es im Moment, so wie wir, so konzentriert wie wir auftreten, absolutes Top-Niveau. Ja. Weiß man natürlich auch immer nicht, ne, wie sehr da Trainerkollegen einander schmeicheln wollen und müssen und so. Aber ja, er muss es ja nicht sagen.
Der eigene Sieg ist natürlich umso glänzender, je stärker man den Gegner redet. Das ist
natürlich
klar, ne?
Auch eine sehr, sehr richtige, korrekt, ja, total, total richtig. Nichtsdestotrotz haben wir uns da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Es bringt halt alles nichts, ne? Also im Sinne von, es bleibt einfach eng, es bleibt knapp. Lautern jetzt mit diesem Funkeltransfer macht mich einfach nur wütend, weil ich glaube, dass es eine gute Idee ist.
Wir haben jetzt auch noch keinen Baum ausgerissen. Also mal abwarten, was da passiert.
Also
der
Trainereffekt ist schon plausibel. So.
Ja, also, aber der Trainereffekt, der kommt ja vor allem im allerersten Spiel. So, und da haben sie halt auch mal gerade nur ein Unentschieden
geholt.
Ja,
aber ich meine, guck mal, Lautern war zwischenzeitlich sogar Erster. Dann hat Kramotzes irgendwas gemacht. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwie halte ich von dem auch nicht besonders viel. Und ich glaube, so ein dann doch immer noch heißes Pflaster, da dann irgendwie so ein Routinier draufzusetzen, bevor es so komplett hysterisch wird, halte ich schon für nicht so blöd.
Ja, aber blöd ist das sicherlich nicht. Man muss mal abwarten. Also zum einen weiß der halbe Kader, dass nach der Saison Schluss ist für ihn. Dann haben die so einen halben Umbruch schon mit vielen neuen Leuten geholt. Und ganz ehrlich, wir müssen nicht auf Kaiserslautern gucken. Wir müssen einfach unsere Dinge auch machen, unsere Punkte holen. Dann juckt uns das doch nicht, was die da hinter uns treiben. Also.
Ja, es geht so. Am letzten Spieltag spielen wir auf dem Betzenberg. Ja. Ich nicht so Bock drauf.
Da können wir auch schon eine B11 auflaufen lassen. Ja, bis dahin ist der Klassenhalt doch einfach.
Hoffentlich. Fliegen wir mit St. Pauli nach Mallorca.
Glaubt sowieso keiner, der das hier hört und sieht. Wir sind bei der Eintracht, ich weiß. Aber egal. Aber Anna, wir erinnern uns immer wieder, wo waren wir Ende Oktober?
Ja, absolut richtig. Also. Absolut richtig. Es ist alles verhältnismäßig in Ordnung.
Liebes Team, nächsten Schritt machen. Ja. Härter aus dem Stadion schießen.
Ja, ja,
und vergessen wir ganz schnell diese ärgerliche Niederlage auf St. Pauli. Ganz einfach. Ja, wirklich. In diesem Sinne.
Gut.
Vielen Dank und wir reden nächste Woche.
So machen wir es. Bis dann, Thomas. Ciao. Bis dann.
Ciao, Anna.